Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Moin und willkommen hier bei uns zu einer neuen Folge Eine Halbzeit HSV. Eine Woche mussten wir leider aussetzen, da hat uns die Deutsche Bahn so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir wollten ja eigentlich eine Folge machen, wo ich und Ben uns mal in Persona gegenüber sitzen, wollten das mal ausprobieren, ob das klappt. Haben wir jetzt in dem Fall nicht machen können, haben uns dann entschieden, aus Zeitgründen die Folge ausfallen zu lassen. Deswegen schon mal der Disclaimer, es könnte sein, dass es heute eine XXL-Folge wird, weil wir viel zu berichten haben und viel zu erzählen haben. Aber bevor wir zum HSV kommen, Ben, muss ich den kurzen Schwenker machen auf gestern Abend. Wie viel Nervenzelt hast du wieder aufgebaut seit dem Spiel der Frauen gegen Frankreich bei der EM?
Ich muss ja gestehen, ich habe das Spiel erst ganz am Ende verfolgen können. Also pünktlich zum Elfmeterschießen habe ich eingeschaltet. Schon wirklich sehr spannend. Ich glaube, ein Spiel, das viel noch in Erinnerung bleiben wird und ja, das vielleicht auch sogar den Weg des Frauenteams bei der EM ein bisschen mitbestimmen wird. Ich glaube, wenn man sich gegen solche Widerstände durchsetzt, dann kann man jetzt wirklich vieles schaffen. Und ja, war auf jeden Fall ein tolles Spiel.
Deswegen, ich denke mal, man kann sagen, wir drücken den Frauen weiter die Daumen. Und wollten hier aber auch den Raum einmal kurz öffnen, um darüber einmal kurz lobend zu sprechen, oder?
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Dann kommen wir wieder zurück auf den Verein, den wir alle so sehr lieben, nämlich den Hamburger Sportverein. Zwei Testspiele, zwei erwähnenswerte Testspiele. Wir haben jetzt natürlich auch noch nicht über Oldenburg und Elsdorf gesprochen, aber da haben wir uns jetzt auch drauf geeinigt, dass wir Oldenburg und Elsdorf auch ein bisschen hinten rüberfallen lassen, weil diese Testspiele eher Community-Building-Testspiele waren, als dass es darum ging, irgendwie groß sportlich was auf die Kette zu kriegen, außer ein bisschen reinzukommen. Die wirklich wichtigen Testspiele haben jetzt angefangen mit dem gegen Kopenhagen und das, was gestern war für uns gestern, wir nehmen jetzt auf am Sonntagmorgen, gegen Sturm Graz und gehen dann weiter nächste Woche gegen Lyon und die Woche darauf gegen Mallorca. Das sind die vier Testspiele, in denen der HSV sich für die Bundesliga wappnen will. Und Ben, du hast für uns so ein bisschen unsere Kopenhagen-Reise aufbereitet. Erzähl den Zuhörern doch mal, wie das so war.
Genau, es ist ein Ereignis, das jetzt im Rückspiegel auch schon ein bisschen verschwindet. Aber ich glaube, für alle, die dabei waren, war es ein, wenn nicht sogar das Highlight der Sommerpause. Ja, das Testspiel beim HSV gegen Kopenhagen, du hast es schon gesagt, der erste auch sportlich etwas ambitioniertere Test. Und ja, wir waren beide vor Ort. Für dich war es ein schmaler 23-Stunden-Trip. Ich war naturgemäß ein bisschen früher wieder zu Hause. Und ich glaube, man kann sagen, der HSV hat in Kopenhagen eigentlich alles gewonnen, nur nicht das Spiel. Das ging mit 0-1 verloren durch ein Tor von Jordan Larsson in der 10. Spielminute. Und der Sieg für Kopenhagen war, denke ich, auch verdient. Die haben in der ersten Halbzeit noch eine Riesenchance aus dem Spiel heraus ergeben durch Youssoufa Moukoko. Und das Kopenhagener Top-Talent Viktor Froholt hat kurz vor der Pause noch einen Elfmeter verschossen, da war der HSV gut bedient. In der zweiten Halbzeit, finde ich, hätte der HSV schon einen Treffer verdient gehabt. Emir Sahiti, Robert Glatzel, Selman Hefti, die alle erst in der Pause gekommen sind, hatten gute Chancen auf einen Ausgleich, auf ein 1-1, das für ein Freundschaftsspiel sicherlich auch das ideale Ergebnis gewesen wäre. Denn nur dem Zeichen einer Freundschaft stand das Spiel im wahrsten Sinne des Wortes, also zwischen den Ultras des HSV und des FC Kopenhagen, zwischen der Hamburger Nordtribüne und der Kopenhagener Sektion 12 gibt es eine feste Fanfreundschaft, die rund um das Spiel mindestens genauso im Fokus stand wie das Geschehen auf dem Platz. Rund 8000 HSVerinnen und HSVer, so ist es kolportiert worden, sollen im Kopenhagener Parkenstadion bei dem Spiel dabei gewesen sein. Ich glaube, wir beide können sagen, es waren mindestens 8000, wenn ich mich da so im Blick ins Rund erinnere. Das können auch gut und gerne mal 10.000 gewesen sein. Und es ist, glaube ich, dieser außergewöhnliche Aufbruch zu einem internationalen Topspiel, was der sozusagen bleiben wird, wenn man dieses Spiel zurückdenkt. Ich glaube, wer noch einen Beweis dafür gebraucht hat, was der HSV momentan zu mobilisieren imstande ist, der kann sich dieses Spiel gerne mal so als Schwarz-Weiß-Blaupause in den Schaukasten stellen und bei Gelegenheit immer mal wieder rausholen. Im Parken hat wirklich eine unfassbare Stimmung geherrscht, die viele andere Vereine bei Pflichtspielen nicht haben. Durchgehender Support von beiden Fanlagern, teils mit Wechselgesängen von Tribüne zu Tribüne, mit einer größeren Pyroshow. Und ich glaube, dass wir uns da auch als Hamburger durch die Kopenhagener wirklich willkommen gefühlt haben.
Ja, total.
Ich könnte sagen, oh, Hamburg-Kopenhagen. Oder wie hast du es gesehen?
Ja, also ich habe ja immer schon zustimmend hier mich zu Wort gemeldet, während du geredet hast. Es war wirklich ein schöner Trip, ein Trip, an den ich mich lange zurückerinnern werde, glaube ich. Ein Hauch von Europapokal, auch wenn wir da noch wirklich sportlich weit von entfernt sind. Aber hatte schon was. Und ich weiß nicht, wie du das siehst eigentlich. Könnte man fast argumentieren, dass der HSV jedes Jahr jetzt vielleicht auch mit wechselnden Gastgebern dieses Spiel mit Kopenhagen machen sollte, oder? Ich meine, sportlich ja, ist Kopenhagen immer eine gute Kragenweite, egal wo du in der Bundesliga stehst. Und von den Fanlagern her ist es ja wirklich ein Fest gewesen.
Ich meine, die Sektion 12, wir haben auch schon drüber gesprochen, die nur im Unterrang vertreten war, hat eine so unfassbare Lautstärke sozusagen produzieren können. Ich würde die gerne mal bei uns im Gästebereich sehen. Die würden auch mehr als nur diesen Gästebereich, denke ich, voll machen. Und ja, als guter Gast muss man ja vielleicht auch irgendwann mal der Gastgeber sein. Genau. Und wer weiß, vielleicht kommen die Kopenhagener am nächsten Sommer in den Volkspark.
Also, liebe HSV-Verantwortlichen, falls ihr das hier hört, bitte macht das mal möglich. Der HSV hatte dann ja, und das nutze ich jetzt mal als Überleitung, sein erstes Trainingslager jetzt in Herzogenaurach im DFB-Headquarter oder im Adidas-Headquarter. Ich weiß nicht, wem es genau gehört. Was man aber kennt durch die Herren-Europameisterschaft oder aber auch jetzt durch die Damen und durch einen bestimmten Clip mit Wolfgang Petri, kennen das jetzt viele auch, das Gelände. Es ist wirklich ein Top-Gelände. Man hat auch nur Positives gehört von den Spielern. Man hat aber auch gehört immer wieder, wie intensiv die Zeit war. Und so ein bisschen hat man das gegen Sturm Graz auch auf dem Platz gesehen. Also am Ende steht eine 1-2 Niederlage beim österreichischen Meister. Das 1-0 zieht Stankovic nach einer Ecke in der 18. in der 45. plus 1 packt Chukwuani dann einen absoluten Sonntagsschuss aus der zweiten Reihe aus. Unhaltbar für Heuer Fernandes. Aber der HSV belohnt sich dann zumindest in der 90. Minute durch Robert Glatzel noch durch den Anschlusstreffer, der dann aber sportlich nichts mehr ins Wanken gebracht hat. Vielleicht so ein bisschen, was mir positiv und was mir negativ aufgefallen ist. Was mir positiv aufgefallen ist, erstmal muss man natürlich sagen, das Comeback von Noah Katterbach ist extrem positiv, dass der nach 6 Monaten und einer schweren Verletzung in der Winterpause wieder auf dem Platz steht, 30 Minuten spielen konnte und auch teilweise wirklich einen guten Eindruck auf mich gemacht hat. Das ist schon echt positiv. Dann Nicolas Capaldo hat sein Debüt für den HSV gegeben, eine halbe Stunde. Ist mir eher weniger aufgefallen, aber dadurch auch auf jeden Fall nicht negativ. Ich persönlich fand, ich weiß, dass einige HSVer anders sehen, das ist nur meine persönliche Meinung, dass die Defensive schon über weite Strecken sehr gefestigt wirkte und Sturm Graz wenig Gefahr von Sturm Graz aus dem Spiel heraus ausging. Das 1-0 fällt ja auch in einer Standardsituation. Aber dass man schon sagen muss, dass das Spiel trotzdem auch gezeigt hat, gerade die ersten 15 Minuten, dass Rechtsverteidiger und Innenverteidiger immer noch eine Schwachstelle sind. Also hier muss der HSV auf jeden Fall auf dem Transfermarkt vielleicht noch aktiv werden oder noch sich besser einspielen. Das Gute ist jetzt wieder an die Leute, die jetzt vielleicht gedanklich wieder ein bisschen paniken, der Sommer ist noch lang. Dann ist gut, dass man sich im Vergleich zu Kopenhagen, du hast es erzählt, Ben, da hatte man wirklich viele Chancen, hat sich aber am Ende nicht belohnen können. In dem Fall hat man sich belohnt, wenigstens noch mit dem Tor. Und ist auch gut für Bobby Glatzel, glaube ich, dass er endlich mal wieder getroffen hat. Daniel Heuer-Fernandes ist extrem positiv aufgefallen. Ich glaube, ich habe dir auch geschrieben zwischendurch, weil du das Spiel nicht gucken konntest. Wenn Ferro jetzt nicht gewesen wäre, würden wir hier nach 20 Minuten 3-0 zurücklegen. Der hat wirklich zwei wirklich krass, 100, fast 100%ige Chancen vereitelt für Sturm Graz mit guten Paraden. Auch in der zweiten Halbzeit ein paar gute Momente gehabt. Also man kann sagen, Daniel Heuer-Fernandes hat auf jeden Fall den Konkurrenzkampf, der jetzt droht, ihm droht mit der Ausleihe von Daniel Perez, zu der wir später kommen, die wahrscheinlich sogar gerade über die Bühne geht parallel, während wir diese Folge aufnehmen, weil er heute laut mehreren Medienberichten seinen Medizincheck absolvieren soll am UKGE. Den hat er auf jeden Fall angenommen und da geht er auf jeden Fall jetzt erstmal mit einer starken Leistung voran. Letzter Punkt, der mir positiv aufgefallen ist, auch wenn das vielleicht nicht die Startelf ist, die grundsätzlich spielen soll irgendwann, da soll ein Capaldo ja auf jeden Fall noch rein, da soll Yusuf Paulsen auf jeden Fall noch rein und vielleicht noch ein, zwei andere Neuzugänge, aber das ist auf jeden Fall ein positives Zeichen für mich, dass man ungefähr mit derselben Startelf jetzt oder mit der gleichen Startelf in beide Spiele gegangen ist und versucht dieses 4-3-3, was aber phasenweise durch Sumahoro als Sechser auch zu einem 5-2-3 wird, gerade gegen den Ball und auch im Spielaufbau, wenn er dann in die IV zwischen El Fadli und Torunariga gedroppt ist jedes Mal, dass man das einspielt und auch mit Leuten einspielt, dass man sagt, wir haben hier vielleicht am Ende eine Startelf, wenn Capaldo und Paulsen oder andere Neuzugänge, die vielleicht noch später kommen, noch nicht so weit sind, mit der wir in das Pokalspiel gegen Pirmasens und in das Bundesliga-Auftaktspiel gegen Gladbach erstmal gehen können. Das fand ich auch sehr positiv. Was ist negativ aufgefallen? Die Anfangsphase wurde komplett verschlafen. Die ersten 15 Minuten waren absolut schwach. Mir fehlt nach wie vor der offensive Plan, beziehungsweise der Zug nach vorne in einem Dreier-Mittelfeld aus Sumahoro auf der 6, Remberg und Meffert auf den 8er-Positionen. Das hat gezeigt, dass das gegen den Ball zwar ganz gut funktioniert, aber auch in Kopenhagen schon, aber dass das grundsätzlich viel zu defensiv ist und dass da eine klare Spielidee nach vorne irgendwo fehlt. Man versucht es immer wieder mit diesen langen Verlagerungen durch die Innenverteidiger auf die Außen, auf Philipp und auf Dompe. Das klappt, habe ich das Gefühl, noch wirklich noch nicht so gar nicht, wie das soll. Die Bälle kommen oft zu weit oder das Stellungsspiel der zentralen oder der Flügelmittelfeldspieler ist dafür noch nicht gut genug. Die grundsätzliche Idee, das Mittelfeld schnell zu überbrücken und schnell in so eine Art Kontersituation zu kommen, ist ja per se eine sinnvolle und ich sehe, wieso Polzin das macht, aber hier muss auf jeden Fall die Abstimmung noch besser werden oder man braucht im Mittelfeld noch einen klaren Kreativspieler. Aber insgesamt, Ben, glaube ich, kann man sagen, dass das zwei unterm Strich Tests waren, die in Ordnung gehen. Man hat sich nicht abschlachten lassen von zwei sportlich wahrscheinlich besseren Mannschaften. Man hat gezeigt, dass man mit diesen Mannschaften phasenweise mithalten kann. Jetzt geht es darum, das, was gut lief über die zwei Tests gegen Lyon und Mallorca weiter zu festigen und das, was schlecht lief, noch ein bisschen auszutreiben und eigentlich auch noch mit dem Spiel gegen Pirmasens, weil machen wir uns nichts vor, das ist ehrlicherweise bei allem Respekt gegen Pirmasens und ich hoffe, dass es mir nicht auf die Füße fällt, wenn alles nach Plan läuft, auch eigentlich ein sportlicher Walk in the Park gegen den Sechstligisten. Oder Fünft? Ich weiß nicht. Fünft oder Sechstligist? Ich bin mir gerade nicht sicher.
Fünftligist.
Das sollte eigentlich ein Walk in the Park werden, wie der Engländer immer so schön sagt. Also von daher, es gilt alles auf dieses erste Spiel in Gladbach und dann das Heimspiel gegen St. Pauli. Und da hat man jetzt noch 2,5 Spiele, nenne ich es jetzt mal mit Pirmasens dazu, Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und die muss man nutzen. Oder wie siehst du das?
Ja, genau. Also ich habe eben schon gesagt, wie ich über diese Testspiele grundsätzlich denke. Ich weiß nicht, ob ich das so sehe, dass diese Startelf, die jetzt gegen Kopenhagen gespielt hat und gegen Graz gespielt hat, dass das eine ideale Startelf ist. Also ich glaube, da sind Spieler, die auch gegen Mönchengladbach oder auch gegen den FC St. Pauli nicht bestehen würden. Das ist zum einen die Rechtsverteidigerposition. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob Emir Sahiti sich nicht in diesen beiden Testspielen so positiv hervorgetan hat, dass er eigentlich vor Rayan Philipp spielen müsste. Und auch was das Sturmzentrum angeht, Ransford Königsdörfer hat null Gefahr ausgestrahlt. Sowohl gegen Kopenhagen hat er eine Riesenchance ergeben, nicht mal aufs Tor gebracht den Ball. Gegen Graz, gut, ich habe jetzt nur die Zusammenfassung gesehen, dass er jetzt auch nicht so in Erscheinung getreten ist, dass man sagen muss, das ist ein Stürmer, der richtig Gefahr ausstrahlt. So, Robert Glatzel ist immer bemüht, er haut sich immer rein. Ich finde es beeindruckend, wie er auch nach seiner Verletzung gekämpft hat, wie er sich reingekämpft hat. Trotzdem, viele Szenen sind meiner Meinung nach auch bei ihm unglücklich gewesen. Jetzt ist Yusuf Paulsen da. Ich glaube, wir müssen warten, bis er sich weit an die Mannschaft rantrainieren konnte, dass er auch in Testspielen spielt, um zu sehen, ob er nicht eigentlich der nominelle Stürmer da vorne drin sein müsste. Mhm. Und ja, ich hoffe sehr, dass er gegen Lyon zu seinem Debüt für den HSV kommen wird.
Ja, ich kann es mir auch gut vorstellen, dass das Volksparkfest und Lyon dafür genutzt wird als Heimspiel, um das zu machen. Dazu, ich meinte jetzt auch nicht, dass das, wenn das so rüberkam, dann habe ich das falsch ausgedrückt, dass das jetzt eine ideale Startelf ist, sondern einfach, dass du eine gewisse Startelf zusammentrainierst, die sich miteinander erstmal einspielt, dass du auf jeden Fall eine eingespielte Mannschaft auf dem Platz hast gegen Mönchengladbach. Ob das jetzt dann am Ende die Mannschaft ist, die am 34. Spieltag auf dem Platz steht, ich hoffe nicht. Also sage ich dir auch ehrlich, wie es ist. Ich glaube auch nicht, dass wir in der Bundesliga mit einem Dreier-Mittelfeld aus Sumahoro, Remberg und Meffert, obwohl die alle ihren Job machen, aber einfach in dieser Dreier-Kombi, glaube ich auch nicht, dass wir da überleben werden, ehrlicherweise, weil das zu defensiv ist. Das kannst du machen gegen die Bayerns, Leverkusens und Dortmunds dieser Liga und da musst du es vielleicht auch machen, um denen den Spaß am Fußball zu nehmen. Aber du brauchst ja auch einen Zug nach vorne und der hat in beiden Spielen gefehlt.
Sehe ich grundsätzlich auch so, gerade dieses Dreier-Mittelfeld, das sind drei Spieler, die mir in den beiden Tests oder gerade auch in dem Kopenhagener Test und gegen Oldenburg, gut, haben wir jetzt nicht so ausführlich drüber gesprochen, auch eigentlich gut gefallen haben. Remberg, Sumahoro sind, denke ich, bisher schon auch Gewinner dieser Vorbereitungsphase.
Ja, absolut.
Und auch Meffert, muss man fairerweise sagen, ist jetzt nicht zu sehr abgefallen gegen die beiden, obwohl er ja auch in den Medien schon so ein bisschen angezählt worden ist. Wie andere Aufstiegshelden auch noch, werden wir vielleicht später noch zu kommen. Und ja, also gerade was so in der Offensive sehe ich eigentlich momentan nur Jean-Luc Dompe gesetzt. Ansonsten ist es für mich ein großes Fragezeichen, gerade in der Viererkette ist es ähnlich. Muheim, Torunariga, die werden sicherlich spielen. Alles andere finde ich auch zumindest diskutabel.
Mhm. Also was man, denke ich, aber trotzdem unterm Strich sagen kann, um jetzt nicht alles schwarz zu malen. Es ist ein Plan erkennbar auf dem Platz, wie gespielt werden soll, grundsätzlich. Es sind positive Ausrufezeichen bei manchen Spielern dabei. Es klappt halt nur noch nicht alles in der Umsetzung. Und das ist jetzt die Aufgabe von Trainer, Team und Mannschaft, Wege zu finden, wie der Plan, der auf dem Papier erstmal mir persönlich zumindest einleuchtet, wenn ich sehe, wie sie sich auf dem Platz verhalten, wie der funktioniert. Und da haben sie jetzt 2,5 bis 3 Wochen, vielleicht sogar 4, glaube ich, haben sie jetzt Zeit, um das hinzukriegen. Ganz einfach. Und daran muss man sie messen, dann gegen Gladbach, ehrlicherweise. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Ein Segment, durch das wir jetzt durch ein bisschen schneller durchgehen werden, sind die 2 Transfers von Yusuf Paulsen und Nico Capaldo zum HSV, weil die in der letzten Woche stattfanden vor unserem Kopenhagen-Trip. Da hätten wir natürlich ausführlicher drüber gesprochen, wenn es letzte Woche eine Folge gegeben hätte. So in Kurzform. Nico Capaldo, Reis-Nachfolger, soll hauptsächlich zentrales Mittelfeld spielen, kann aber theoretisch auch Rechtsverteidiger, hat das bei RB Salzburg, von wo er kommt, öfter gespielt, vor allem auch in der Champions League. Kommt für, wenn ich es richtig gelesen habe, 3 Millionen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ich habe es gerade vergessen zu notieren, zum HSV. Was kann man über ihn spielerisch sagen? Ist ein sehr pressingintensiver, laufstarker, disziplinierter Spieler mit einem hohen Spielverständnis, aber kein Spielmacher und weniger kreativ als Reis. Also kann man sagen, es ist jetzt kein 1-zu-1-Ersatz für Reis, aber es geht in die Richtung, ist ein taktisch kluger, defensiv stabiler Mittelfeldspieler, der auch vielseitig einsetzbar ist, dadurch, dass er auch Rechtsverteidiger kann. Yusuf Paulsen kommt für knapp 1 Million von RB Leipzig. Der war da 13 Jahre, macht jetzt was Neues mit uns beim HSV. Passt, finde ich, sehr gut in die Idee von Polzin und in das neue System mit diesem Konterfußball und der hohen Intensität gegen den Ball. Auch die RB-Schule. Wirtschaftlich ist es in dem Rahmen ein sinnvoller Deal. Er ergänzt, finde ich, auch das Trio Glatzel und Renzi sehr gut von dem, was er mitbringt, also was für eine Art Stürmer er ist. Er ist ein Führungsspieler, das hat man schon jetzt gemerkt in den ersten paar Tagen im Trainingslager. Er kennt die Bundesliga. Im Vergleich zu Selke vielleicht eine Schwäche ist, dass er kein reiner Vollstrecker ist, à la Davy Selke, und bei ihm sind Verletzungen immer wieder ein Thema. Dann gibt es noch 2 Transfers, ich habe es schon angedeutet, die sich auf der Zielgeraden befinden. Gerade Daniel Perez soll gerade in diesen Minuten laut Medienberichten seinen Medizincheck absolvieren. Wir fangen aber erstmal mit jemand anderem an, nämlich einem alten Bekannten, der hier im Podcast auch schon teilweise nicht so gut weggekommen ist, ehrlicherweise, bei uns beiden. Und das ist Adam Karabec, der zentrale offensive Mittelfeldspieler von Sparta Prag, hat jetzt seinen Vertrag bei Prag bis 2027 verlängert. Und nachdem sich der HSV und Prag erst nicht auf eine Ablösesumme einigen könnten, hat man sich jetzt wohl laut übereinstimmenden Medienberichten auf ein weiteres Jahr Leihe an den HSV geeinigt. Es ist eine Kaufoption möglich, aber nicht bestätigt. Man hört auch aus eher tschechischen Medien, dass Prag vielleicht sogar eher eine Kaufpflicht möchte, was auch für Prag ja auch durchaus Sinn ergibt, dass man ihn dann garantiert an Geld los wird. Aber auch da an alle lieben HSVer, die vielleicht mit dem Transfer nicht so einverstanden sind und jetzt Schnappatmung kriegen, so eine Kaufpflicht ist auch immer an gewisse Bedingungen wie Einsatzzeiten, Leistungen und Co. gebunden. Vielleicht auch hier kurz, was spricht für den Transfer in der Bewertung, was spricht dagegen? Also er hat ein gutes Potenzial, er ist kreativ, er ist technisch stark und er ist schon ins Team integriert. Was spricht natürlich dagegen? Und das haben wir auch schon oft genug hier gesagt. Finanziell hohe Hürde bei einer Kaufoption oder bei einer Kaufpflicht, auch gerade wenn die Leistungen dann doch ausbleiben würden. Er hat durchaus Leistungsschwankungen gehabt in seiner Zeit beim HSV. Und Ben, du hast es bei einer der 2, 3 letzten Folgen ganz schön gesagt, er war zum Ende halt auch nur noch Bankspieler. Deswegen die Frage an dich, findest du es sinnvoll, dass wir Karabec jetzt nochmal ausleihen, oder ist das eher so, dass du das Ganze eher negativ betrachtest?
Also es scheint ein Spieler zu sein, den Merlin Polzin unbedingt nochmal haben möchte. Das wird seine Gründe haben. Ich hatte das damals ja auch schon gesagt, für mich macht das sportlich irgendwie nicht so viel Sinn. Ich habe ihn nicht so stark gesehen, wie das vielleicht andere getan haben. Ich finde, es ist ein sehr launischer Spieler, ein Spieler, der auch eigentlich nicht die Torgefahr ausgestrahlt hat, die man sich von ihm erhofft hat. Auf der anderen Seite, wenn er jetzt für Konditionen zu haben ist, die sich nicht in diesem Bereich 4-5 Millionen, das war ja damals im Sommer noch Thema, dann gab es diese U21-EM, genau. Und inzwischen scheint Prag da ja auch deutlich zurückgerudert zu sein. Könnte man ihm noch eine zweite Chance geben, auch vor dem Hintergrund, dass Ludovic Reis weg ist, dass sich Immanuel Ferrei offensichtlich schon wieder verletzt hat. verletzungsanfällig bleibt und man gerade so in diesem offensiven Mittelfeldbereich einen weiteren Spieler noch gut gebrauchen kann. Und wenn es dann zu diesen Konditionen möglich ist, würde ich sagen, ja, kann man es nochmal versuchen. Zu der Kaufpflicht hast du auch schon gesagt, häufig ist das gar keine Pflicht. Und letztendlich geht die, ja, ist auch Adam Perez ein Teil der Aufstiegsmannschaft. Er hat ja auch, ich sag mal, zum Beispiel die Vorlagen damals gegen Köln, die hat er gegeben. Er hat dieses wunderschöne Tor gegen Darmstadt erzielt. Es ist nicht so, dass er nicht auch seine Momente hatte. Aber ja, ich hätte ihn jetzt für eine Summe von 4, 5 Millionen auf jeden Fall nicht geholt. Wenn es jetzt zu einer anderen Konstellation möglich ist, warum nicht?
Ja, bin ich ganz bei dir. Mit dieser Leihkonstellation halte ich es auch für einen deutlich sinnvolleren Deal, zumal wir haben jetzt ganz viel drüber gesprochen, dass diesem zentralen Mittelfeld der Drang nach vorne fehlt. Dem natürlich mitbringen, diesen Drang nach vorne, wenn er spielt. Deswegen bin mal gespannt, ob er dann jetzt kommt, wann es fix wird. Es soll ja bis Mittwoch wohl beides fix sein, nach allem, was man liest. Und wie er dann integriert wird. Aber ich gebe dir auch recht, wenn Merlin Polzin den unbedingt will, dann sollte man dem Trainer auch den Spieler geben. Vielleicht, wo er die Vision hat, wenn es möglich ist. Er wird sich da schon was mitdenken und bin gespannt, wie Karabetz vielleicht auch in der Bundesliga besser funktioniert, wenn er nicht so gegen so super tief stehende Gegner agieren kann. Vielleicht funktioniert das dann deutlich besser. Kommen wir zum anderen Spieler und das ist auch so eine halbe Überleitung. Wir fangen jetzt nämlich mit einem neuen Format an, dazu sage ich gleich noch was. Und das ist Daniel Peres, der 25 Jahre alte Torhüter von den Bayern, israelische Torhüter, der jetzt für eine Einjahresleihe zu uns kommt, keine Kaufoption. Und dadurch den Konkurrenzdruck für Heuer Fernandes ein bisschen erhöhen soll. Und deswegen würde ich sagen, Ben, wir nutzen das als so Zwischenebene, bevor wir zur Kaderanalyse kommen für die Torhüter-Position. Das ist nämlich das, was wir jetzt machen wollen. Wir wollen jetzt jede Folge eine Positionsgruppe durchgehen bis zum Saisonstart und gucken, wer ist da, wie sind die aufgestellt, braucht es da noch Verbesserungsbedarf und oder sehen wir da noch Verbesserungsbedarf? Und das machen wir heute, fangen wir logischerweise hinten im Tor an. Aber Ben, deswegen jetzt schon mal die Frage an dich in den Raum gestellt. Ist das jetzt unterm Strich eine sinnvolle Leihe mit wenig Risiko oder ist das die Gefahr, dass man Daniel Heuer Fernandes komplett vergrault?
Also erstmal, Stefan Kunz hat vor der Saison gesagt oder hat nach dem Ausstieg gesagt, dass es für jede Position eine Herausforderung geben soll. So, ob wir da jetzt schon sind, kann man drüber streiten. Heuer Fernandes hatte in der vergangenen Saison zumindest zeitweise einen Herausforderer durch Matteo Raab, der zwar auch verletzt war, aber der schon, das haben glaube ich auch alle so gesehen, das Potenzial hatte, ihn, wenn er fit ist, zu ersetzen. Jetzt ist Matteo Raab zu Union Berlin gegangen und wir hatten auch in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass auf der Torwartposition sicherlich noch irgendetwas passieren wird. Jetzt holt man mit Daniel Peres einen Torwart, der aus dem Segment stammt, das meiner Meinung nach über dem von Matteo Raab liegt. Er kommt von den Bayern. Er ist zu den Bayern als Herausforderer von Manuel Neuer gekommen. Also offensichtlich hat man ihm sehr, sehr viel zugetraut. Es hat bei ihm für die Bayern nicht funktioniert. Und jetzt kommt er zum HSV, zu Heuer Fernandes. Also er ist einer der absoluten Aufstiegshelden. Er ist einer der absoluten Fanlieblinge auch. Er hat diesen Elfmeter damals gegen Ulm gehalten, der im Grunde das hat das ganze Spiel, hat dem ganzen Spiel eine ganz andere Dynamik gegeben und ich glaube, das werden die mal die meisten HSV-Fans auch nie vergessen. Und das ist so ein bisschen die Frage. Ich glaube, emotional betrachtet finde ich es eigentlich nicht so gut, dass ihm jetzt so ein Konkurrent in den Nacken gesetzt wird. Sportlich betrachtet ist es, glaube ich, ein logischer und auch richtiger Schritt, weil wenn ich sage, ich brauche auf jeder Position einen Herausforderer, dann gilt das natürlich auch für die Torwartposition. So, die Gefahr, ihn zu vergraulen, wir erinnern uns damals noch an die letzten Tage von Tim Walter, der ja so als eine seiner letzten Aktionen mehr oder weniger aus Verzweiflung an Daniel Heuer Fernandes auch nochmal aus dem Tor rausgenommen hat. Und damals standen auch kurze Zeit, ich glaube, das war dann nach der Saison auch kurze Zeit Wechselgerüchte im Raum. Er ist geblieben, zum Glück ist er geblieben. Und ich sage mal aus Fansicht, ich bleibe Team Ferro auf jeden Fall. Ich möchte ihn bei uns im Tor sehen. Und gleichzeitig bin ich gespannt, wie dieser Konkurrenzkampf mit Daniel Peres ausgehen wird. Das ist immerhin ein Nationaltorhüter. Das ist ja ein Spieler, der auch international schon gespielt hat mit Maccabi. Und ja, ich bin gespannt, ob er dann jetzt heute oder morgen schon als fixer Neuzugang vorgestellt wird.
Ja, Da gehe ich sehr mit. Ich bin ähnlich wie du emotional, eher Team Ferro, sag aber auch ganz rational, der Bessere soll spielen. Und wenn das am Ende Daniel Perez ist und wir dadurch in der Liga bleiben, weil der hält wie ein junger Gott, dann ist es halt so. Wenn das dann dazu führt, dass ein Heuer Fernandes das Weite sucht und man sich vielleicht nächstes Jahr einen neuen Torhüter per Kauf holen muss, weil ein Perez entweder nicht nochmal ausgeliehen werden kann oder die Ablösesumme definitiv zu hoch sein wird. Dann ist es halt so, aber dann hast du ein etabliertes Gerüst in der Bundesliga und du hast auch nicht mehr so viele Stellschrauben im Idealfall, wo du das Geld reinstecken musst. Deswegen kann man das, denke ich mal, schon so machen. Ich sehe den Sinn hinter dieser Leihe. Und es ist natürlich auch, Perez wird sich auf jeden Fall im Training den Arsch aufreißen, weil das ist jetzt seine Chance, sich wieder im Profifußball richtig zu etablieren als Torhüter. Und das muss Ferro dann auch machen. Und ich würde aber auch mir wünschen, kannst du jetzt auch gleich sagen, mal, wie du das findest? Ich würde mir wünschen, dass man spätestens in der dritten Spielwoche einen klaren Nummer-1-Torhüter hat, weil ich nicht so eine Schalke-Situation letztes Jahr mit Hekerin und Hoffmann oder dann Hekerin und Karius erzeugen will, dass man das Gefühl hat, der Torhüter spielt mit Angst, dass er einen Fehler macht, weil er sonst abgesägt wird. Sondern ich möchte, dass, wenn sich dann auf eine Nummer-1 festgelegt wird am Anfang der Saison und du musst ein paar mehr Wochen Zeit lassen, du kannst das nicht mit dem Gladbach-Spiel, glaube ich, machen, weil Perez ja jetzt auch ein paar Wochen eine faire Chance auch braucht, finde ich irgendwo, um ein Herausforderer sein zu können. Und dann musst du dich festlegen. Und wenn die Wahl dann am Ende auf einen Torhüter gefallen ist, dann finde ich, solltest du auch erstmal grundsätzlich mit dieser Wahl weitergehen, außer der andere hält jetzt wirklich 5 Spiele am Stück absolute Grütze. Dann finde ich, ist es legitim, aber grundsätzlich solltest du dich auf einen Torhüter festsetzen. Spätestens bis zur Woche 3 oder wie siehst du das?
Ja, sehe ich auch so. Es ist ja noch immer eine Frage, kommuniziert ein Trainer sowas? Oder sieht man das dann einfach dadurch, dass einer immer spielt? Ne? Manche setzen sich ja tatsächlich auch bei PKs, wenn sie darauf angesprochen werden oder auch von selbst hin und sagen, so, XY ist jetzt unsere neue Nummer 1. Und ich sehe es so wie du. Der Torwart ist ja auch ein wirklich wichtiger Bestandteil dieser ganzen Hintermannschaft. Also gerade die Kommunikation mit den Innenverteidigern, das muss sich dann auch irgendwie einspielen. Und wenn du da einen hast, sozusagen, bei dem du nie so ganz genau weißt, steht der nächste Woche wieder hinter mir, dann ist es natürlich auch Problem für die Innenverteidiger. Und ich glaube auch, da sollte eine Entscheidung getroffen werden. Und das ist, glaube ich, auch wiederum ein Punkt, der eher für Daniel Heuer Fernandes spricht, weil gerade so diese enge Abstimmung mit der Innenverteidigung, das hat er beim HSV durch diese leidige Dreiecksbildung, da kann man auch drüber streiten, aber er ist ja auch immer ein Teil davon. Das hat er lange gespielt. Und Daniel Perez muss sich da erst noch reinfinden.
Wie sieht denn generell die Torhüter-Situation beim HSV aus, Ben, wenn wir dann jetzt bei der Kaderanalyse sind?
Genau, also wir haben Stand heute 3 Torhüter im Kader des HSV: Daniel Heuer Fernandes, Fernando Dickes und Hannes Hermann, der aber aktuell verletzt ist. Also eigentlich haben wir momentan nur 2 Torhüter. Dickes, Stichwort RB-Schule, kam von RB Leipzig und ist allerdings erst 17 Jahre alt. Da haben wir auch letzte Folge schon drüber gesprochen. Der wird sicherlich eher zwischen den U-Mannschaften U19, U21 und dem Trainingsbetrieb der Herrenmannschaft pendeln. Dass der wirklich bei der Bundesligamannschaft ein Tor zwischen den Pfosten stehen wird, ist, glaube ich, ja unwahrscheinlich. Gerade jetzt auch mit der Verpflichtung von, oder mit der anstehenden Verpflichtung von Daniel Perez, müssen wir dann auch sagen. Und ja, Daniel Fernandes ist in der letzten Saison eigentlich unangefochten die Nummer 1 gewesen. Er hat 31 von 34 Spielen gemacht. Matteo Raab war sozusagen dreimal im Tor. Und ja, man muss sich auf der HSV-Seite nur mal den Zusammenschnitt der Torhüterparaden anschauen, um zu sehen, wie viele Punkte der uns wahrscheinlich auch in dieser Saison gerettet haben muss. Also ich glaube, man könnte wirklich ohne Übertreibung sagen, ohne Daniel Fernandes wäre der HSV nicht aufgestiegen. Er ist ja, hat eine Safe-Quote von 66%. Das sind 83 Saves auf 124 Schüsse. Das ist richtig stark. Er hat nicht so häufig einen Clean Sheet, also er ist nie ohne Gegentor rausgegangen, was aber, wie alle HSV-Fans wissen, auch häufig daran liegt, dass es bei uns in der Verteidigung einfach ein bisschen wilder zugeht. Er hat, wie gesagt, dieses Backing bei den Fans. Er ist auch spielerisch, glaube ich, was den Torhüter angeht, relativ gut versiert. Er ist schnell. Ja, ich glaube, wenn er vielleicht eine Schwäche hat, würde ich aber gar nicht unbedingt als Schwäche bezeichnen, ist es vielleicht so, dass die Lufthoheit, dadurch, dass er auch nicht so groß gewachsen ist für den Torwart, aber gerade was auf der Linie angeht, was 1 gegen 1 angeht, was auch sein Verhalten bei Elfmetern angeht, ist das wirklich ein guter Torwart, der auch in der letzten Saison schon Bundesliga-Niveau gehabt hätte. Wie siehst du das?
Jetzt habe ich meine Maus gerade kurz nicht gefunden und konnte mich nicht unmuten. So, jetzt bin ich wieder da. Ja, ich sehe das, sehe das Ganze ähnlich wie du, dass Daniel Heuer-Fernandes extrem viele Paraden hatte. Ich denke da zum Beispiel gerade ans erste Saisonspiel zurück, dieses Ding gegen Tim Lemperle, gegen Köln, beim Stand von, ich glaube in dem Moment sogar noch 1-0 für den HSV, nicht 2-0. Wenn der reingeht, dann mit Köln, mit dem Stadion, dann läuft vielleicht die ganze Saison ganz anders, weil du nicht mit diesem Knall reinstattest. Oder aber auch, wie du es hast, ist richtig gesagt, der Elfmeter gegen Ulm. Das war natürlich die Initialzündung, dieses Spiel zu gewinnen. Aber ich gebe dir da voll recht. Der ist unser Aufstiegsheld. Sollte vielleicht auch erstmal die gesetzte Nummer 1 sein grundsätzlich. Aber er muss es auch, finde ich, erstmal trotzdem zeigen auf Bundesliga-Niveau jetzt. Wenn jetzt konstant bessere Gegner, bessere Stürmer kommen. Natürlich spielt er jetzt nicht jede Woche gegen Harry Kane, aber auch so ein grundsätzlicher. Es ist, glaube ich, was anderes, selbst gegen einen Stürmer vom FC Augsburg zu spielen als Torhüter, als gegen einen Stürmer vom SSV Ulm. Ich glaube, das liegt logisch auf der Hand, das braucht man nicht diskutieren. Deswegen muss er das auch erstmal, finde ich, grundsätzlich zeigen. Bis jetzt in den Testspielen zeigt er, dass er in die Richtung auf jeden Fall gehen kann mit dem Bundesliga-Niveau. Aber, und da, finde ich, setzt halt am Perez als guter Herausforderer an, der, wo wir uns, glaube ich, einig sind, ein Bundesliga-Torhüter ist, auch wenn er wenig gespielt hat bei Bayern, aber der grundsätzlich einer ist. Deswegen vielleicht ganz gute Herausforderer-Situation. Aber ich gebe dir erstmal zu allem, was du gesagt hast, zu Heuer-Fernandes grundsätzlich recht.
Genau, Daniel Perez müssen wir jetzt noch so ein bisschen einklammern und über die beiden Youngster haben wir eigentlich auch schon in der vergangenen Folge gesprochen. Hannes Herrmann sehe ich, wenn er fit ist, dann als Nummer 3. Also man müsste dann wirklich gucken, wer eben diesen ja als offen angekündigten Konkurrenzkampf zwischen Ferro und Perez dann für sich entscheiden kann, wer dann die Nummer 2 sein wird. Hannes Herrmann dann als dritter Torwart. Und ich denke, damit ist der HSV auf der Torhüter-Position zumindest für die Saison auch sehr gut aufgestellt. Du hast es gerade gesagt, ne? Es besteht natürlich diese Gefahr, dass jetzt Perez die Nummer 1 wird, dass Ferro sich, finde ich auch zu Recht, irgendwo nicht so ganz hundertprozentig sauber behandelt fühlt und den HSV dann nach der Saison verlässt. Perez verlässt den HSV nach der Saison, weil er nur für ein Jahr ausgeliehen ist und es keine Kaufoption gibt und dann stehst du halt da. Und ich glaube, dieses Risiko muss der HSV jetzt eingehen.
Dieses Risiko muss er vor allem eingehen, weil es gibt ja nur ein Ziel und das ist der Klassenerhalt. Und wenn am Ende Daniel Perez der Torhüter ist, der uns eher die Chance bringt, die Klasse zu halten, dann musst du dieses Ziel halt, steht dieses Ziel halt über Aufstiegshelden und über einzelnen Personalien, ist meine Meinung. Deswegen musst du diese Gefahr irgendwo in Kauf nehmen. Du kriegst dafür aber auch eine deutliche Qualitätssteigerung auf der Torhüter-Position allein durch Perez in diesem Raum. Und ich finde den Schritt, den man geht, dass man jetzt nicht einen erfahrenen Keeper als Nummer 3 holt, sondern dass man den Hannes Herrmann als Nummer 3 aufbaut, jetzt erstmal, weil ich gehe auch davon aus, dass es Herrmann sein wird, über die Saison gesehen perspektivisch, finde ich sinnvoll, weil ein Hannes Herrmann vielleicht auch irgendwann das Potenzial in sich hat, das wissen wir nicht, das werden wir sehen, vielleicht der Torhüter für den HSV zu sein. Das wird sich zeigen und dann ihm immer als Nummer 3 dabei zu haben, ist schon mal ein guter nächster Schritt. Ich meine, er war letztes Jahr dann ja auch viel als Nummer 3 dabei, als Matteo Raab verletzt war und dann Tom Mickel auf die Nummer 2 hochgerutscht ist. Und ein dickes habe ich tatsächlich genauso stehen. Ich habe geschrieben, man baut ein Talent auf Nummer 3 auf, in Klammern Tippe auf Herrmann. Und einer wird, denke ich, zu U23 gehen, in Klammern Tippe auf Dickes. Und das ist auch für einen Fernando Dickes, glaube ich, ein guter nächster Schritt, in die Regionalliga Nord zu gehen und da als Torhüter sich zu zeigen. Und vielleicht, oder was heißt vielleicht, wahrscheinlich wird er trotzdem viel bei den Profis mittrainieren, gehe ich mal von aus. Dass man dann halt eine Torwartgruppe von 4 Leuten hat, so was ja mit Hannes Herrmann dann auch, der viel mittrainiert hat, aber dann eher bei der U23 im Kader stand. So ein ähnliches Modell stelle ich mir persönlich mit Dickes jetzt auch vor. Und ich glaube, dass wir die Torhüter-Position, wenn Perez kommt, kannst du gleich gerne noch dein Fazit sagen. Ich mache es jetzt einfach, weil ich jetzt gerade am Reden bin. Wenn Perez fix ist, sind wir da sehr gut aufgestellt, finde ich, für die Bundesliga und ich sehe keinen Nachbesserungsbedarf. Oder wie siehst du das?
Nee, sehe ich hundertprozentig genauso. Und noch ein Punkt sozusagen, nehmen wir mal diesen Worst Case an. Der HSV steht sozusagen nach der Saison aus diesen genannten Gründen ohne Torhüter. Da ist es ja nicht so, dass es in Deutschland nicht auch sehr viele gute Torhüter geben würde, die dann auch zu einem nach wie vor als Bundesliga spielenden HSV auch wechseln wollen würden. Also ja. Es ist, ich glaube nicht, dass man dann da steht und denkt, okay, scheiße, wie kommen wir jetzt sozusagen mit einem neuen Torwart in die neue Saison? Und genau, zu Zu deiner Frage, ich sehe es genauso, wenn der Perez da ist, dann ist erstmal, dann kann man da, glaube ich, sich erstmal entspannen und gucken, wirklich, wie das so schön heißt, die Qual der Wahl zu haben, wer es dann wird.
Ja, das stimmt. Gut, dann sind wir heute relativ fix ans Ende der Halbzeit gekommen, würde ich mal sagen. Aber das ist, denke ich mal, auch okay. Wir haben die letzten Folgen auch öfter mal ein bisschen überzogen. Deswegen, Ben, ich glaube, man kann jetzt zusammenfassend sagen, der HSV hat einen Weg eingeschlagen. Ob es der richtige ist, kann man eh erst nach der Saison bewerten. Schritte sind da. Jetzt muss man gucken, wie nachhaltig diese Schritte sind und wie sich das auf dem Platz etabliert. Nächste Chance dazu, nächste Woche Samstag gegen Olympique Lyon, wenn ich es richtig im Kopf habe, Abend für 15 Uhr. Plus Volksparkfest davor. Ich glaube auch ein fast ausverkauftes Stadion, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, ich glaube irgendwie, sie erwarten 40.000, natürlich keine Gästefans. Ich glaube, dann kann man ja schon sagen, dass für ein Testspiel ist es wieder sehr voll.
Das wird eine sehr gute Stimmung werden, glaube ich, im Volkspark. Ich bin auch da, du bist auch da, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wir sind beide da, das heißt, wir werden auch da wieder in der nächsten Woche, denke ich mal, am Ende darüber berichten können oder halt dann in der übernächsten Folge, je nachdem, wann die nächste Folge von uns erstellt wird. Bent, ich würde sagen, wir schauen uns weiter an, wie es sich entwickelt. Wir drücken die Daumen, dass das bei Perez und bei Karabetz alles glatt läuft und wir weitere Kaderlücken damit auch erstmal schließen. Und würde sagen, das war eine, wenn du nichts mehr hast, würde ich die Folge an der Stelle zumachen.
Mach zu.
Sehr gut, dann, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.